Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Hier ist er. Denkt euch einfach eine Begrüßungsformel je nach Tageszeit dazu. Schön, dass ihr da seid. Wenn es eine Sache gibt, eine Grundregel, quasi eine unumstößliche Gewissheit, liebe Freunde, die wir alle ganz sicher über die Jahre in The Big Bang Theory gelernt haben, dann ist es diese hier.
Ich sagte es schon und ich sage es wieder. Aquaman ist scheiße.
Ja gut, kann ich verstehen. Aquaman ist scheiße. Bei dem Seepferdchenkostüm, das Rajesh Kutrapali in der Serie immer wieder anziehen musste, wenn sich die Nerds mal wieder als DC-Helden verkleidet haben. Diese Woche kommt nun aber der echte Aquaman ins Kino. In seinem ersten Solo-Superhelden-Abenteuer. Und wir müssen der Frage nachgehen, ist Aquaman da auch scheiße? Finden wir raus. Wir haben den Film gesehen und Anna nach London geschickt, um dort den Darsteller vom Wassermann, nämlich Jason Momoa, zu treffen. Außerdem neu im Kino diese Woche, das zauberhafte Kindermädchen Mary Poppins kommt nach 54 Jahren zurück auf die Leinwand und Autobot-Alien-Roboter Bumblebee versucht sich im ersten Transformers-Spin-Off mit, ja, man muss sagen, der Gender-Equality-Keule. Wünsche euch gespanntes Zuhören und reiße mit meinem Regenschirm den transformierten Wasservorhang auf und mache die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Mein Vater war Leuchtturmwärter. Meine Mutter eine Königin. Aber das Leben bringt irgendwie alles zusammen.
Eines Tages könntest du unsere Welten vereinen.
Könnte, wönnte, schönte. Das Leben ist aber nun mal kein Konjunktiv. Merkt auch Arthur, seinen Kumpels Superman, Batman und Wonder Woman, besser bekannt als Aquaman. Ab Donnerstag neu im Kino und natürlich wie in den bisherigen zwei DC-Filmen wieder gespielt von Jason Momoa. Es ist das erste Solo-Abenteuer des Mannes, der beides kann, also über und unter Wasser. Es ist seine Lebensgeschichte, quasi das klassische Erklärstück. Wer ist dieser Aquaman und wo kommt er her? Klar wird schnell, auch als kleiner Junge hatte Arthur schon ein Händchen für Fische. Wie hier in einem gigantischen Aquarium, in dem er damals noch sehr schmächtig bei einem Schulausflug von Mitschülern gebullied wird.
Seht euch das an! Arthur redet mit den Fischen!
Nein! Lass mich los!
Wird der kleine Arthur gedisst, dann dreht der riesige Hai hinter der Glasscheibe am Rad. Ein schmächtiger kleiner Junge, wie gesagt, damals als kleiner Kind, als kleiner Junge, Vater Mensch, Mutter, gespielt von Nicole Kidman, Königin der Meere, hat sich aus Atlantis weggestohlen, um mit Arthur und dessen Menschvater an Land leben zu können, wird aber aufgespürt und muss zurück nach Atlantis. Und genau das ist das Dilemma des jungen Arthur. Er wächst an Land bei seinem Vater auf, vermisst die Mutter schrecklich und hasst dieses Atlantis tief unter dem Meer natürlich zutiefst, dass ihm schließlich die Mutter genommen hat. Mittlerweile Blende, Arthur erwachsen, ordentlich Muckis dazugekriegt, vertreibt sich die Zeit gerne in Hafenkneipen, bis er schließlich Besuch von Unterwasser kriegt. Eine junge Atlantisanerin, oder wie man die nennt, kommt zu ihm und erzählt ihm von einem gigantischen Krieg. Geplant von Arthurs Halbbruder, dem neuen König von Atlantis, und gerichtet gegen die gesamte Menschheit. Jetzt muss aus Arthur Aquaman werden.
Um diesen Krieg zu verhindern, musst du deinen rechtmäßigen Platz als König einnehmen.
Glaub mir, ich bin kein König.
Du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst.
Als Aufmunterungsversuch. Völlig daneben.
Die Story ist durchaus gefällig. Das meiste habe ich tatsächlich vom Kinosessel aus gekauft. Ein paar Unschlüssigkeiten oder Unlogiken sind natürlich trotzdem drin, aber ein Superheldenfilm darf das auch. Dass Arthur zum Beispiel, man sieht das dann später in Rückblenden, dass der sein ganzes Leben lang schon heimlich von so einem Lehrmeister aus Atlantis an Land trainiert wurde, um später seinen Platz auf dem Thron einnehmen zu können, aber er trotzdem diese Aversion gegen seine Herkunft hat, das ist schon ein bisschen strange, also weil es halt diese Verbindung, wie man dann später erfährt, die ganze Zeit gibt. Aber Regisseur James Wan, den wir ja eher so von Fast and Furious oder aus dem Horrorgenre kennen, hat hier insgesamt wirklich eine sehr gute Mischung hingekriegt. Zum einen echt solide Superhelden-Action unter Wasser in einem Atlantis, das einen echt weghaut, ist ja auch was, was wir jetzt visuell noch nicht so oft in so einer wirklichen Masse an Szenen im Kino hatten. Es erinnert optisch ein bisschen an Asgard aus den Thor-Filmen, nur halt unter Wasser, also diese leichte Antik-Optik, klar, wie willst du Atlantis auch sonst darstellen? Es sieht aber doch eigenständig genug aus, um nicht abgekupfert zu wirken. Vor allem die ganzen Bewegungen unter Wasser, die ja, haha, nun doch fließender sind als an Land. Die Haare jedes Schauspielers, die sich unter Wasser immer so in der Strömung bewegen, das ist wirklich alles technisch 1A CGI-mäßig gelöst, inklusiv drachengroßer Kampfseepferdchen und inklusiv abgerichteter weißer Haie in Atlantis. Das ist wirklich brillant gemacht. Dazu die Story, die sich durchaus auch rausnimmt, ein sehr relevantes gesellschaftliches Topic aufzugreifen, nämlich auch ein ganz interessanter Twist, die Verschmutzung der Meere als einen Grund zu nehmen für die Atlantisianer oder wie die heißen. Also die Verschmutzung der Meere als Hauptgrund zu nehmen, der Menschheit den Krieg zu erklären. Gar nicht blöd. Und trotzdem, und das ist ganz wichtig, biegt der Film da nicht in dieses oft zu gewollt bierernste, pseudodramatische ab. Da haben ja ein paar DC-Filme echt drunter gelitten. Batman vs. Superman zum Beispiel, auch Justice League. Stattdessen sind hier jetzt einfach genug unterhaltende Elemente drin, genug Comic Relief drin, um unterhaltsames Superhelden-Blockbuster-Kino draus zu machen. Daumen also hoch für den Aquaman. Rajesh hat nicht mehr uneingeschränkt recht, wenn er sagt,
Aquaman ist scheiße.
Denn dieses Kino-Solo-Abenteuer, das haut tatsächlich hin. Und er war Khal Drogo, der erste Ehemann von Khaleesi, der Mutter der Drachen in Game of Thrones. Dann ist er allerdings völlig abgetaucht. Komm, Anna. Komm,
ja.
Komm, Anna, für meine Verhältnisse war der jetzt nicht so schlecht.
Okay.
Anna Wollner ist hier. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ist ja bald soweit, ne? Jason Momoa heißt der Kerl, über den wir jetzt reden wollen. Ab Donnerstag ist er im Kino. Dann wieder als Aquaman am Start. Ist nicht sein erster Auftritt unter Wasser. Batman vs. Superman und Justice League, da habt ihr ihn schon kurz gesehen. Daher kennt er ihn aus dem DC-Universum. Aber jetzt ist es halt sein erstes Solo-Abenteuer unter eben genau diesem Label Aquaman. Dem Film haben wir hier eben schon durchaus wohlwollende Daumen nach oben gezeigt. Momoa, ja, auch mit seinem Shirt-on, Shirt-off-Running-Gag durchaus selbstironisch unterwegs. So ein bisschen, ja, die klassische harte Schale ringsherum um den weichen Kern. Anna, du hast das muskelbepackte Ding getroffen. Gilt dieses Schale-Kern-Prinzip für den auch?
Ja, jein. Also das mit der harten Schale, das stimmt. Okay. Das ist aber kein weicher Kern, sondern entschuldige bitte, dass ich das an dieser Stelle so hart sagen muss. Und ich sage das nicht oft, ich mache eine Kunstpause, Arschlochkern. Ach, erstmal, wirklich, kam er eine Stunde zu spät zum Interview, noch vollkommen verplant, verkatert, übermüdet und maulfaul. Und er hatte keine Schuhe an. Aha. Und hat sich während des ganzen Gesprächs Krümel aus den Zehen gepustet.
Entschuldigung, aber das ist, mit Verlaub, das ist maximal ekelhaft. Weiß nicht, hat es sich dabei um den Rest der Frauen gehandelt, die ihm mal zu Füßen lagen, dass er sich die da aussehen? Das ist wirklich ekelhaft.
Ich weiß es nicht. Also ich habe am Ende dann wirklich auch darauf verzichtet, ihm die Hand zu geben.
Ach.
Er hatte irgendwie in diesem ganzen Gespräch einen Fisch quersitzen. Dabei hat er mir ja auch als Aquaman gut gefallen. Also ja. Bei meiner Kritik bin ich ja eigentlich voll und ganz bei dir. Und er sagt auch, ja, er sei sogar dafür geboren.
Definitely the reluctant hero is something that I do enjoy. And I think coming from two different places in my life has been very helpful.
Es hat ihm Spaß gemacht, den Superhelden wider Willen zu spielen, denn er kennt das mit dem Nicht-Wissen, wo man herkommt, auch wenn es bei ihm nicht um Ober- oder Unterwasser geht, denn er ist gebürtig aus Hawaii, ist aber in Iowa groß geworden und hat sich deswegen selber immer so ein bisschen zwischen den Welten gefühlt und konnte hier also so ein bisschen Method-Acting-mäßig voll und ganz in die, entschuldige für den Karlauer, Welt von Aquaman abtauchen.
Oder eintauchen. Ich hatte Eintauchen auf der Zungenspitze liegen. Ja gut, wenn ich jetzt Iowa mit Hawaii vergleiche, da ist das Verhältnis von Meerwasser schon doch relativ unterschiedlich. Es ist ja für ihn was anderes, ne? Von der eben angesprochenen DC-Nebenfigur jetzt zur Action-Hauptrolle aufzusteigen. Wie war das für ihn? Und dann jetzt ja auch noch in diesem bisher nicht allzu häufig genutzten Setting unter Wasser?
Ne, es ist ja alles nur am Computer, aber den Grad seiner Pissigkeit, entschuldige, dass ich dir jetzt Illusionen raube.
Nur warte kurz, die waren doch in Atlantis. Die haben doch in Atlantis gedreht.
Ja, Tom, du musst jetzt sehr stark sein, ne? Aber also, du kannst am Grad der Pissigkeit auf die Antwort auf die nächste Frage wirklich ablesen, wie sehr ich mich durch dieses Interview gequält habe. Mhm. Denn ja, also natürlich, ne? Ich weiß, es ist eine alberne Frage, einen Schauspieler zu fragen, wie es war, unter Wasser zu drehen. Ich habe es aber wirklich extra so verpackt. Ich weiß natürlich, dass sie nicht unter Wasser gedreht haben. Ich bilde mir aber trotzdem ein. Ja? So viel Feingefühl für die Schauspielerei habe auch ich, dass es etwas anderes ist, wenn man vor einem Greenscreen steht und so tut, als würde man unter Wasser spielen oder nur so tut, als würde man vor einem Greenscreen in der natürlichen Umgebung stehen. Ja. Und seine Antwort auf die Frage nach dem Geheimnis der Schauspielerei, um eine Szene realistisch zu verkörpern, dass sie unter Wasser ist, war diese.
Acting, pretend like you're underwater. That's it. I just pretend like I'm underwater.
Acting, pretend like you are underwater. That's it. Just I just pretend that I'm underwater. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Yep. Einfach so tun, als sei man unter Wasser. Na, es passte ins Bild, dass er den fertigen Film auch noch gar nicht gesehen hat, denn seine Lieblingsszene ist diese hier.
I haven't seen it yet, but I feel like it's the one where I run up the beach and it's the first time I see my mother. It was a really challenging scene to do. So.
Okay, für ihn gilt also schon schauspielerisch, ist es eine Herausforderung, am Strand auf jemanden, in dem Fall Nicole Kidman, zuzulaufen. Wirklich unsympathischer als Jason Momoa war in diesem Jahr wirklich kein Hollywood-Star. Der Film für mich natürlich eher top. Jason Momoa kommt auf meine All-Time-Flop-Liste.
Du hast, jetzt muss man wirklich leider sagen, zum Glück nicht nur ihn getroffen, sondern auch Multi-Genre-Regisseur James Wan. Der war hoffentlich netter zu dir.
Ja, definitiv. Mit dem zu reden hat wirklich richtig Spaß gemacht. Der hat unter anderem Fast and Furious gemacht, ist aber wirklich von Hause aus Horrorfilmregisseur, hat unter anderem die ganzen Saw-Filme gemacht und Conjuring mit erfunden. Jetzt eine Comic-Adaption rauszuhauen, war für ihn bei all dieser Vielfalt überhaupt kein Problem.
It wasn't really that hard. It wasn't that difficult of a transition. It felt like it was something that I really wanted to do, to make a world creation movie and, you know, getting the opportunity to design a world that was kind of unique and vibrant and magical. It's cool because I guess as a filmmaker, I want to show the audience, people out there, that I can do other things and I'm not just, you know, necessarily just a horror guy.
Es ist ja letzten Endes nicht nur die Optik, die da überzeugt. Es ist ja auch die Grundstimmung im Film. Also er trifft für mich ganz oft einen sehr richtigen Ton. Er ist nicht ganz so gagverliebt wie viele Marvel-Filme, aber auch nicht so selbstverliebt ernst wie Batman vs. Superman oder Justice League. Wie hat James Wan den gefunden, diesen richtigen Ton?
Also Jason Momoa hätte wahrscheinlich gesagt, it was in the script. Und James Wan sagt, naja, also um ehrlich zu sein, er hatte ja auch eine Vorlage.
The tone was very easy. I mean, going into it, I have a very specific tone and the tone just, I just pulled the inspiration from the source material, from like, you know, like the 70 or so years of comic book. And the comic book is just filled with, you know, vibrant, you know, wonderful, quirky characters and just, you know, just really sort of visually exciting aesthetic that we're not used to seeing before, and that's really kind of pulled from that world, and so the tone and feeling of it is one that it just kind of wants to be sort of fun and magical.
Das können wir beide, glaube ich, so unterschreiben.
Unterschreiben wir. Ihr könnt tauchen gehen ins Kino ab Donnerstag in Aquaman, eine weitere nach Wonder Woman weitere DC Comic Adaption im Kino, die sich wirklich lohnt anzugucken.
Du musst vorsichtiger sein, wenn der Wind auffrischt, Georgie. Du hättest fast deinen Drachen verloren. Und ihr hättet fast euren Georgie verloren. Er wäre wohl davongeflogen, hätte ich nicht das andere Ende der Schnur festgehalten. Meine Güte, Annabelle, was hast du mit deinen Sachen gemacht? Hast du etwa einen Garten umgegraben und John? Ja, genauso schmutzig.
Warum kennen sie unsere Namen?
Weil sie Mary Poppins ist, natürlich. Bezaubernd wie immer siehst du aus.
Findest du wirklich? Schön, dich zu sehen, Jack.
Ich freue mich auch, Mary Poppins.
Tada! Da ist sie wieder, genau wie damals 1964, also vor satten 54 Jahren. Gut, nicht mehr mit Julie Andrews in der Hauptrolle, die hat jetzt Emily Blunt übernommen als fesches, kesses, keckes, flottes Kindermädchen. Mehr altbackene Begriffe fallen mir gerade nicht ein, denn genau das ist auch das Problem an Mary Poppins Rückkehr, so heißt dieses Remake 2018. Es ist tatsächlich etwas altbacken. Nicht falsch verstehen, das wird kein Verriss jetzt, so schlecht ist der Film überhaupt nicht. Es ist letzten Endes nur meine Enttäuschung darüber, dass er so wenig innovativ, so wenig für heute stimmig gemacht, damit einfach so wenig 2018 ist. Jetzt könntet ihr sagen, ja gut, der spielt ja auch gar nicht heute, sondern in den 30er Jahren. Aber trotzdem muss ein Film, der heute gedreht worden ist, der in den 30er Jahren spielt, ja nicht so aussehen, als wäre er in den 60ern gedreht worden, genau wie das Original. Also er könnte ja trotzdem so ein bisschen moderneren Touch haben. Hat er nicht. Selbst die quietschbunte Optik des Originals wurde kopiert, nur halt natürlich nochmal CGI gepowert, also noch eins draufgesetzt. Ansonsten kriegt ihr hier tatsächlich ab Donnerstag im Kino Mary Poppins as usual. Sie schwebt, wie eben gerade gehört, mitten im Park an ihrem Regenschirm hängend vom Himmel herab und hat sich die Familie, zu der sie nun zielstrebig die kleinen im Park aufgelesenen Racker zurückbringt, die hat sie sich nicht zufällig ausgesucht.
Vater! Tante Jane! Kommt schnell! Schnell!
Was ist denn, Georgie?
Ist etwas passiert?
Mein Drachen hat sich in einem Kindermädchen verheddert.
Was redest du da bloß?
Kommt! Seht nur!
Woher hast du diesen Drachen?
Im Park gefunden. Dank dir ist er nicht weggeflogen.
Mary
Poppins!
Würdest du den Mund zumachen, Michael? Du bist noch immer kein Karpfen.
Du liebe Zeit, du bist es wirklich. Du bist ja kaum älter geworden.
Bitte, wie überaus ungehobelt. Über das Alter einer Frau spricht man nicht, Michael. Das habe ich dir ja wohl beigebracht.
Es sind, oh Wunder, genau die Kinder von damals, also aus dem Originalfilm, die nun selbst einige Jahre später erwachsen sind und eigene Kinder haben, History Repeating, also im besten Familiensinn. Ab da ist dann alles beim Alten. Mary Poppins, die Emily Blunt ohne Frage wirklich toll spielt, Mary Poppins schnappt sich die neuen Kinder der Familie und ist wieder das bezaubernde, manchmal etwas sehr schroff wirkende, manchmal etwas sehr kratzbürstige Kindermädchen, das seine Fantasie nutzt, um den Kindern das Träumen beizubringen und Fantasie zu lehren. Nichts genutzt also im Sinne von, was kann man Kindern denn in der Zeit heute mal in so einem Film vielleicht mit auf den Weg geben? Stattdessen, ich erwähnte es eingangs, größtenteils altbackene 60er Jahre Moral in einem, ja gut, quietschbunten und technisch absolut schön anzusehenden Familienabenteuer. Also da ist geklotzt worden, hat sich gesagt, das Original 1964, da gab es noch kein CGI. Alles, was da an Fantasie angeregt werden sollte, musste durch mühsam gebaute Kulisse und Requisiten hergestellt werden. Da hat man natürlich heute die Möglichkeit, die Kinder in richtige CGI-Welten eintauchen zu lassen. Immer dann, wenn Mary Poppins ihre Geschichten erzählt, entstehen daraus tolle computergenerierte Konstrukte, die wirklich hübsch anzusehen sind, aber etwas weniger klebrigen Zuckerguss drüber und so ein bisschen mehr 2018 Haltung im Film und so weiter, dann wäre es auch insgesamt ein richtig guter Film geworden und nicht nur der Augenschmaus, der es geworden ist. Könnte die Anna Wollner noch mal kurz zurückkommen, bitte? Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Filmnews.
Neuer Tatort für den Reiniger. Gerade erst mussten die Fans verdauen, dass nach 7 Staffeln Schluss ist mit Schotti, dem immer leicht verpeilten, aber sehr lustigen Tatortreiniger. Da kommt diese Meldung doch genau richtig. Bjarne Mädel wird sich nämlich hiernach und außerdem nach Mord mit Aussicht und Stromberg nicht etwa aus dem Serienbusiness verabschieden, sondern einfach woanders weitermachen. Auf Netflix. Mädel ist dort Teil einer der kommenden deutschen Produktionen mit dem Titel Don't Try Others at Home, einer Comedy-Serie über eine Handvoll Schüler, die ein Online-Versandhaus für Drogen aufziehen wollen. Die Nummer hat durchaus Potenzial, sehr lustig zu werden, denn Mädel hat seinen Lieblingsregisseur gleich wieder mit an Bord, Arne Feldhusen. Der hat sowohl den Tatortreiniger als auch schon Mord mit Aussicht und Stromberg inszeniert. Die ersten 6 Folgen von Don't Try This at Home sind schon im Kasten. Wann genau das Ergebnis zu sehen sein wird, ist aber noch nicht bekannt. Und zum Trösten könnt ihr ab heute ja auch erstmal noch Staffel 7 vom Tatortreiniger im MDR gucken. Der Apfel schnappt sich die Erdnüsse. Wie bitte? Verrückt geworden? Nein, danke, es geht mir ausnahmsweise mal gut. Übersetzt einfach schnell Apfel und Erdnüsse auf Englisch und schon wird eine Meldung draus. Apple schnappt sich die Peanuts. Seit einiger Zeit schon wurde nämlich um neue Vermarktungsrechte für eine Fortsetzung der legendären Zeichentrickserie gebuhlt. Und das Rennen hat jetzt US-Media-Gigant Apple gemacht. Ab 2019 will der Konzern schließlich den etablierten Streamern wie Netflix, Amazon und Hulu an die Marktanteile und über Apple TV mit eigenen VOD-Inhalten klotzen und protzen. Die Besonderheit hier: Apple will bei seinem Angebot ganz gezielt auf derbe Sprache, Sex und Gewalt verzichten und sein Streaming-Portal ganz in den Dienst der Familie stellen. Kindgerechte Serien stehen ganz oben auf dem Wunschzettel. Das erklärt die Bereitschaft, für die Peanuts-Rechte tief in die Tasche zu greifen. Wenn dann auch noch Disney Plus dazukommt, kann die internationale Schlacht am VOD-Buffet ja offiziell losgehen. Wir bleiben da natürlich für euch dran und sind wie immer die Ersten in der Schlange am Buffet. Ein Henkel am Oscar. Ja klar, damit man ihn besser tragen kann, das wäre doch praktisch, nicht? Gut, dieser Henkel hier schreibt sich ja auch mit CK und gehört zum Florian von Donnersmarck. Er hat es tatsächlich wieder geschafft, mit seinem Werk ohne Autor auf die Shortlist zum Oscar 2019 Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film zu kommen. Kurze Erinnerung, erst reicht ja jedes Land seinen Film ein, dann werden aus all den 9 ausgewählt, die kommen auf die sogenannte Shortlist. Aus diesen 9 werden dann wiederum die finalen 5 ausgewählt, die als Nominierte am 24. Februar ins Rennen gehen. Er ist also dran am 2. Oscar, der Henkel, nur heißt das auch einfach noch gar nichts. Denn in diesem Jahr, wenn ihr euch mal kurz erinnert, hat es Fatih Akin mit seinem Drama Aus dem Nichts selbst nach Golden Globe-Gewinn nicht mal unter die letzten 5 geschafft. Und selbst wenn Donnersmarcks Werk ohne Autor dort landen sollte, wird er sich vermutlich, wie 3 weitere andere Nominierte auch, Alfonso Cuarons Roma geschlagen geben müssen. Woher wir jetzt schon wissen wollen, dass der Film nächstes Jahr den Foreign Film Oscar gewinnt? Bitte, wir sind's.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Und das gilt für uns alle.
Weißt du, Menschen tun manchmal Schreckliches, wenn sie etwas nicht verstehen.
Wenn die dich finden, zerlegen sie dich wahrscheinlich in irgendeinem Labor. Das wäre ganz schlimm, glaub mir.
Die einzige Person, der du dich zeigen darfst, bin ich. Okay?
Dann üben wir jetzt. Bist du bereit? Wenn du außer mir noch jemanden siehst, was machst du? Klasse, perfekt. Und wieder zurück. Gut.
Wenn ihr ab Donnerstag gerne mal im Kino sehen wollt, wie ein rostiger gelber VW-Käfer versucht, sich am Strand zu verstecken, während Hailee Steinfeld ihm dabei zuguckt, dann empfehle ich euch Bumblebee, das erste Transformers-Spin-Off, das nämlich jetzt auch in die Kinos kommt. Ich war ja, gebe das gerne zu, Fan des allerersten Films damals. Gut, bisschen bescheuerte Figuren vielleicht, ne, mit dem etwas verpeilten Sam Witwicky alias Shia LaBeouf und dazu der wirklich unsäglichen Megan Fox als drallem und immer zu knapp bekleidetem, zerebral, sagen wir mal, eher untermotorisiertem Love Interest in permanenten Fuck-Me-Pumps. Aber diese sich ver- und entknotenden Roboter-Aliens, die guten Autobots und die bösen Incepticons, die mochte ich. Das war echt auch ein neues Level an CGI. Da hat Michael Bay damals wirklich hingelangt. Danach wurde es dann irgendwie doch belanglos in den nächsten Teilen. Es hat sich alles sehr wiederholt. Dieser Krieg zwischen Autobots und Decepticons und den immer wieder involvierten Menschen hat sich ein bisschen rundgelaufen. Also war ich gespannt tatsächlich aufs erste Spin-off, das ja doch jetzt mal irgendwie anders sein sollte. Ein Prequel nämlich noch dazu. Spielt in den 80er Jahren, also vor dieser ganzen Sam Witwicky-Geschichte. Und es sollte dem Gender Gap in den Arsch treten. Das tut es auch. dabei leider aber auch sich selbst. Hayley Steinfeld spielt Charlie, die Protagonistin, Anfang der 80er Jahre, der ja eine alte Schrottkarre, kann man sagen, quasi zuläuft. Es ist ein alter, rostiger, gelber VW-Käfer, also wirklich so eine Karre, die eigentlich niemand, und zwar nicht mal, geschenkt haben will. Für sie ist das erste Auto, es wird also geliebt, so wie Sam Witwicky damals den rostig-gelben Camaro. Na, klingelt's? Sicherlich. Der Käfer ist das erste Erdenfahrzeug, in das sich der Lieblings-Autobot-Alien vieler Transformers-Fans, nämlich Bumblebee, verwandelt hat. Und als der sich dann das erste Mal in Charlies heimischer Garage entknotet, staunt die natürlich auch nicht schlecht. Ab da ist vieles weitere durchaus dem ähnlich, was wir schon kennen. Charlie und ihr Käfer Bumblebee werden beste Freunde. Sie versucht, ihn zu beschützen, weil natürlich auch hier wieder die Regierung hinter dem Alien-Faltroboter-Auto her ist.
Was ist hier los?
Hey!
Mitkommen!
Aufhören! Lassen Sie mich los!
Waffeneinsatz! Schaltet es aus!
Lauf weg!
Nein, nicht weglaufen! Lauf ja nicht weg! Weg ist sie!
Wenn so vieles ähnlich ist, was ist dann anders, ist eure berechtigte Frage. Zum einen kriegen die Fans hier wirklich eine ganze Menge Bumblebee-Fragen endlich beantwortet. Also warum kann der als einziger nicht sprechen und wenn, dann nur durchs Autoradio und so Sachen. Auch die Ursprünge von Autobots und Incepticons werden nochmal beleuchtet. Das macht Bock. Technisch ist die ganze Nummer wirklich auch 1A, selbst ohne Michael Bay. Also Travis Knight hat da eine amtliche Regie hingelegt. Und auch Hayley Steinfeld ist eine super Protagonistin, absolut actiontauglich. Aber, und das ist ein großes Aber, die Sache mit dem Gender Gap haben sie versaut. Sie stellen hier eine tolle Protagonistin hin, Charlie, toll gespielt von Hayley Steinfeld, und was machen sie dann? Sie geben dieser Protagonistin, um sich zu messen, nur totale Vollpfosten-Männer an die Seite. Das hat mich geärgert. Der Love Interest, der Nachbarsjunge, den es hier auch gibt, totaler Vollpfosten. Dieser General, mit dem sie sich auseinandersetzen muss, totaler Vollpfosten. Ich will das nicht spoilern, aber Charlies leiblicher Vater ist gestorben. Das spielt auch eine wichtige Rolle in dem Film. Sie hat also einen neuen Stiefvater. Totaler Vollpfosten. So geht das durch den ganzen Film. Und da muss ich sagen, funktioniert Gender Equality nicht. Wenn ich so eine starke Hauptfigur habe wie diese Charlie, die ein cooler Typ ist wirklich, eine tolle Frau, und wenn die dann auch noch so toll gespielt wird wie von Hayley Steinfeld, die hier absolut actionfilmtauglich ist, dann muss ich dieser jungen Frau doch Männer auf Augenhöhe gegenüberstellen, gegen die sie sich dann selbstverständlich durchsetzt. Was für eine Form von Gleichberechtigung ist es, wenn ich einer starken Frau totale Flachpfeifenmänner gegenüberstelle, Entschuldigung, mit denen sich wirklich jeder Idiot messen könnte. Das hat mich geärgert. Ansonsten ist es ein gelungenes Spin-off, kann man wirklich sehr gut machen. Kann man gut ab Donnerstag reingehen, wenn man die Originalreihe auch mochte. Und bevor ich die Sendung jetzt beende und euch verabschiede, möchte ich noch eine Sache richtigstellen. Ich glaube nämlich, ich habe die ganze Zeit eben von Autobots und Incepticons geredet, oder? Das hat sich beim Sagen schon scheiße angehört. Decepticons heißen die. Decepticons. Ich weiß nicht, ich habe an Inception gedacht, an den Film oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich habe es berichtigt, Autobots und Decepticons auch in diesem Spin-off der Transformers wieder. Damit bin ich raus für heute. Bis dahin habt bitte eine ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Übertreibt das nicht mit den Geschenken und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, stresst euch bitte nicht so über die Feiertage. Ne? Schön friedlich alle miteinander. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.